Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 47. Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ihr wisst, diese Folge gibt's immer eine Woche vorher auf RTL Plus und das kostenlos und danach auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt.
Was ihr vielleicht aber nicht wisst, ist, wo sich Ärztinnen und Ärzte eigentlich so ihr Wissen herholen, wenn die zwischendurch mal was nachschlagen müssen, wenn die sich auch nicht mehr an alles aus dem Studium erinnern. Da geht's natürlich Weiterbildung oder ich glaube, in jedem Sprechzimmer haben Ärzte im Bücherregal immer diese dicken medizinischen Wälzer stehen. Könnt ihr natürlich auch nachschlagen. Und die gucken natürlich auch ins Internet. Zum Beispiel gucken die bei Amboss nach. Und von Amboss begrüße ich einen sehr erfolgreichen und sehr, sehr netten Podcast-Kollegen. Hallo Philipp Winghardt.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns auch. Philipp, du hast als Arzt in der inneren Medizin und der Psychiatrie gearbeitet. Du warst am Max-Planck-Institut tätig. Und du bist Podcast-Kollege. Also du hostest den Amboss-Podcast Medizin zum Hören. Bevor wir jetzt hier was Falsches sagen, erzähl doch bitte mal selber, worum geht es in dem Podcast und an wen ist der gerichtet?
Also Amboss ist eine Wissens- und Fortbildungsplattform für medizinische Berufe. Das heißt, vor allem Ärztinnen und Ärzte nutzen uns, aber auch viele Pflegekräfte, Medizinstudis, Rettungskräfte, viele weitere medizinische Berufe. Und wir machen eben auch einen Podcast und der ist kostenlos und unabhängig. Und da bin ich Redakteur und den moderiere ich auch.
Also ihr seid so circa 80 Ärzte in der Redaktion bei Amboss und du bist offenbar der mit der schönsten Stimme. Deswegen machst du den Podcast. Warum macht ihr den? Was liegt euch da so am Herzen?
Das ist eine wahnsinnig schöne Arbeit, weil uns sehr viele Kolleginnen und Kollegen zuhören. Jeder vierte Arzt, jede vierte Ärztin nutzt Amboss bei der täglichen Arbeit oder eben um sich weiterzubilden und halt keine Fehler zu machen möglichst. Ne? Und das ist einfach schön zu sehen, dass unsere Reichweite dazu beiträgt, dass gut behandelt wird, dass zeitgemäß behandelt wird und eben, dass Fehler vermieden werden. Und ich denke, da machen wir durch unsere Arbeit die medizinische Versorgung ganz konkret ein Stück weit besser.
Und weil das ja natürlich auch ein Beweggrund für unseren Podcast ist, haben wir mittlerweile zusammengefunden und wir sind bei dir in einer Amboss-Folge, die man aktuell sich auch im Netz anschauen und anhören kann, vertreten. Du hast Peter ja ganz schön gelöchert. Was ist da bei dir so besonders spannend oder hilfreich hängen geblieben?
Ja, also ich glaube richtig, richtig viel. Ich habe ja selbst wahnsinnig viel gelernt. Für mich war zum Beispiel sehr spannend, als Peter erklärt hat, worauf er bei einem Rechtsstreit achtet. Also wenn er sich da die Unterlagen durchsieht, wie er sich die Aufklärungsbögen ansieht, dass er auch überprüft, ob in der Vergangenheit schon mal Unterlagen rausgegangen sind und ob es da jetzt vielleicht kleine Ungereimtheiten gibt. Also das fand ich sehr interessant. Dann war für mich völlig neu, dass man als Arzt, als Ärztin vielleicht auch privat haften muss, wenn man das Pech hat, dass während eines Rechtsstreits dann einfach die eigene Klinik insolvent geht und man plötzlich ohne Versicherung dasteht. Das finde ich sehr relevant zu wissen, dass das passieren kann. Peter meinte ja auch, er hat gleich mehrere Fälle aktuell, wo das der Fall ist. Also das war neu für mich und das ist eine schon beängstigende Vorstellung. Also obendrauf, dass man jemanden geschädigt hat, dass man mit Gewissensbissen zu tun hat, ist natürlich dann die Sorge vor Privatinsolvenz. Also das ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe. Und dann war natürlich auch noch für mich relevant, das mit dem Entschuldigen, dass man sich, bevor man sich bei Patientinnen und Patienten entschuldigt, wenn ein Fehler passiert ist, mit dem Versicherer absprechen soll. Da denkt man ja nicht dran. Man ist ja ein Team mit den Patientinnen und Patienten und arbeitet an der gleichen Sache, nämlich, dass die gesund werden. Und es ist ja für einen eigentlich auch das Normalste der Welt, dass man Verantwortung übernimmt, wenn es notwendig ist und transparent arbeitet und authentisch ist und sich eben nicht wegduckt, wenn was schiefgelaufen ist. Und da war es schon spannend für mich zu hören, wie der Umgang mit Patientinnen und Patienten aus einer ganz anderen Warte bewertet wird, nämlich aus der juristischen, die da viel taktischer ist, ja, und da der ärztlichen Intuition auch ein Stück weit gegenübersteht.
Und genau diese juristischen Themen, die du jetzt gerade ansprichst, könnt ihr natürlich auch, liebe Mediziner, im Podcast Amboss hören. Da gibt's eine Folge nur mit Peter und ja, ich quatsch zwischendurch mal rein. Also, wenn ihr Interesse habt, einfach mal ausprobieren. Wir sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass wir bei dir in der Show sein durften und haben uns auch sehr gefreut, dass du uns heute besucht hast. Philipp Winghardt von Amboss.
Ciao, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Sehr gerne. So, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat denn der Peter die ganze Zeit gar nichts gesagt? Das ist reinste Vorsichtsmaßnahme. Wenn ich dem das Mikrofon hier aufgemacht hätte, dann hätten sich Philipp und Peter hier, die hätten gequatscht bis morgen früh. Das wäre hier ausgeartet. Deswegen habe ich ihm einfach den Saft angedreht. Peter, du darfst jetzt aber wieder zu uns kommen. Und ich habe auch direkt eine Frage an dich. War das für dich nicht eigentlich irgendwie ein bisschen schwierig, Medizinern ja nun auch jetzt juristische Hintergründe zu erklären? Weil du bist ja eigentlich wirklich Patientenanwalt.
Gerade deswegen war es mir eine große Freude, dass ich eingeladen worden bin zu einem Podcast für Mediziner. Weil der Ansatz auch unseres Podcasts und auch von mir als Patientenanwalt ist ja der, dass Ärzte auf Fehler aufmerksam gemacht werden. Nicht in der Form, dass ich den Zeigefinger erhebe und sage, das hast du falsch gemacht, sondern dass bei künftigen Behandlungen vielleicht der ein oder andere Fehler vermieden wird. Das ist ja der Ansatz. Wir wollen ja nicht nur die Patientenrechte stärken, sondern wir wollen auch dafür sorgen, dass weniger Fehler gemacht werden, weil man vielleicht einen anderen Wissensstand hat als Arzt. Und das ist ja auch ein wichtiges Anliegen und das konnte man da verfolgen. Darum war ich dankbar, darauf hinzuweisen.
Das war schon ein schöner Termin, deswegen hört da einfach mal rein. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Fall, der leider auch direkt betroffen macht. Mario hat Hodenkrebs und stirbt mit gerade mal 35 Jahren. Für seinen frühen Tod soll ein Urologe verantwortlich sein. Mario ist 24, als der Hodenkrebs bei ihm diagnostiziert wird. Er hatte vorher die typischen Symptome bei sich festgestellt. Sein rechter Hoden fühlte sich geschwollen und einfach ein Stück weit größer an als der linke. Schmerzen verursachte die Schwellung nicht, auch nicht, als der Hoden über Wochen immer größer wird. Eigentlich ist ihm längst klar, dass er mal dringend einen Arzt drauf gucken müsste, aber er schiebt diesen unangenehmen Termin auf und dann schiebt er ihn nochmal weiter, auch aus Scham. Und jetzt an dieser Stelle wedelt Peter schon ganz wild mit den Armen. Da kriegst du gleich irgendwie die Pimpernellen.
Ja, weil das einfach eine, wenn man so sagen darf, völlig falsche Scham ist. Und die hat schon oft was Schlimmes angerichtet. Bei Hodenkrebs ist es wie bei allen anderen Krebsarten auch enorm wichtig, ihn früh zu erkennen. Darum ist da keine Scham angebracht beim Urologen oder bei der Urologin. Spielt überhaupt keine Rolle, sich vorzustellen, das ist deren tägliches Business. Die machen sich da überhaupt keine Gedanken, was man immer so im Vorfeld annimmt. Ah, die schauen dann und dann muss ich mich entblößen. Das ist für die tagtägliche Routine und das ist einfach kein Gedanke, den man verschwenden sollte. Das merke ich auch manchmal in meiner Praxis, dass sich der ein oder andere schämt, mir den Fall zu erzählen. Aber das ist für mich seit fast 30 Jahren tägliche Routine, auch genauso für den Urologen. Und da mache ich mir also nicht die geringsten Gedanken drüber. Ja. Also da ist Scham wirklich das allerletzte Gefühl, was aufkommen muss. Also nochmal der Appell, treten Beschwerden am Hoden auf, sollte man überhaupt nicht zögern, einen Urologen aufzusuchen und das weiter abklären zu lassen.
Ja, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, wir haben mal wieder so ein bisschen eine Hintergrundrecherche gemacht, erkranken in Deutschland jährlich schätzungsweise 4.000 Männer an Hodenkrebs. Das ist ein Anteil von 1,6% an allen Krebserkrankungen bei Männern und gehört damit eher zu den selteneren Krebsarten. Im Gegensatz zu fast allen anderen Krebsarten treten die meisten Fälle in einem vergleichsweise frühen Alter auf. Die Männer sind im Schnitt zwischen 25 und 45 Jahren alt. Das mittlere Erkrankungsalter liegt entsprechend bei 37 Jahren. Und in dieser Altersgruppe ist Hodenkrebs der häufigste bösartige Tumor bei Männern. Wichtig an dieser Stelle auch zu erwähnen, mittlerweile ist der Hodenkrebs eine der am besten behandelbaren Krebserkrankungen. Also in frühen Krankheitsstadien können 90-98% der Patienten dauerhaft geheilt werden. Mario traut sich irgendwann dann doch zum Urologen. Der stellt dann auch tatsächlich eine Krebserkrankung fest. Der betroffene Hoden wird operativ entfernt und anschließend bekommt Mario eine Chemotherapie. Danach gilt er als krebsfrei. In den folgenden 10 Jahren erscheint Mario regelmäßig zu Kontrollterminen, zu Untersuchungen bei seinem Urologen. Dabei wird auch jedes Mal der für das Tumorleiden spezifische Beta-HCG-Tumormarker kontrolliert. Also es gibt verschiedene Tumormarker bei verschiedenen Krebsarten und Hodenkrebs, da wird halt dieser sogenannte Beta-HCG-Tumormarker kontrolliert. Ich glaube, das kennt auch jeder, also Tumormarker, ne?
Ja, werden auch Krebsmarker genannt. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Also bei einer Blutuntersuchung wird dieser Marker oder diese Marker, es gibt ja verschiedene, ermittelt. Und meistens im Rahmen eines großen Blutbildes, wenn das mit angeordnet ist. Ansonsten wird das nicht gemacht. Und Ich erinnere mich da gerne an ein Gespräch, was schon einige Zeit zurückliegt mit meinem Hausarzt, der mittlerweile in Rente gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das medizinisch korrekt ist, aber das war seine Auffassung. Und er sagte mir, er würde immer sehr gut überlegen und das auch nicht jedem Patienten anraten, so im Vorfeld präventiv Tumormarker feststellen zu lassen. Weil oftmals die in verschiedenen Bereichen nicht so die Aussagekraft haben, ob man dann später an Krebs erkrankt ist. Aber man hat dann die ganze Zeit das Gefühl, wenn der Wert erhöht ist, oh, das muss irgendwann kommen, obwohl es vielleicht gar nie kommt, und ist dann unter so einem psychischen Druck, der einen dann fertig macht. Also er hat mir immer gesagt, nee, das lieber nicht präventiv machen in solchen Fällen, wo das jetzt ansteht, wo Verdacht besteht, aber nicht so einfach mal alle Tumormarker klären lassen und dann sich ein Leben lang da selbst einen Druck machen, wenn die erhöht sind. Das hat noch gar keine Aussagekraft in vielen Fällen. Mhm. Das war so seine medizinische Auffassung. Ob das heute noch so vertreten wird, weiß ich nicht.
Aber ich weiß es aber. Genau darüber bin ich nämlich bei meiner Recherche zu dem Thema auch gestolpert. Und auch, dass das oft auch nicht direkt so Aussagekraft hat. Also nicht auch nicht als Alleinstellungsmerkmal, sondern man muss dann wirklich diesen Wert auch öfter messen und gucken, wie sich der entwickelt. Man kann natürlich schon handeln und andere Krebsuntersuchungen dann initiieren. Es wurde sogar verglichen ein bisschen mit Blutdruck messen. Mal ist er hoch, mal ist man dann beim Arzt ein bisschen aufgeregt. 10 Minuten später ist er vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders. Und wenn die andere Schwester misst, ist er auch wieder anders.
Nein, es gibt ja diesen sogenannten Weißkittel-Bluthochdruck. Also dass wenn beim Arzt der Blutdruck gemessen wird, der immer ein Stück weit höher ist, weil man angespannt, aufgeregt ist und möglichst einen niedrigen Wert liefern will. Und dann steigt er gerade in die Höhe. Darum sollte man mehrmals zu verschiedenen Uhrzeiten auch den Blutdruck messen, wenn man den selbst für sich kontrollieren will. Das ist, glaube ich, schon eine gute Herangehensweise. Und die Werte, die da vermittelt werden, da werden jetzt die Mediziner unter euch sagen, ja, da gibt es auch Unterschiede. Genau das ist der Fall. Die manchen sagen, es muss immer 120 zu 80 sein, auch wenn man schon 80 Jahre alt ist. Da sagen viele, nee, das kann dann auch schon durchaus höher sein. Aus den USA werden immer Werte übermittelt, die dann niedriger sind, was der Idealwert ist. Auch gerade beim Cholesterin, wenn man LDL, also dieses schlechte, in Anführungszeichen, Cholesterin, da sagte mir mein Kardiologe, ja, da sind sie in den USA mittlerweile bei einer Grenze von 50, was gar nicht zu erreichen ist, mehr oder weniger oder kaum zu erreichen ist. Ich glaube, bei uns wird immer noch kolportiert von den Medizinern 100 oder 80 und in den USA ist man jetzt in vielen Bereichen bei 50 und ich glaube, das kann man ohne Tabletten gar nicht erreichen. Ist meine Vermutung. Wie gesagt, ich weiß es nicht, bin kein Mediziner, aber so wurde das von meinem Kardiologen gesagt. Und also man muss die Werte dann auch immer vernünftig einordnen. Also es gibt nicht immer den einzigen Idealwert. Aber was sicherlich richtig ist, wir haben ja schon mal eine Folge über einen Bluthochdruck gemacht, den stummen Killer, wie er auch genannt wird, dass man das wirklich kontrolliert und im Griff hat, weil der kann sehr, sehr viel Schaden anrichten.
Wir kommen zu Mario zurück. Wie gesagt, er ist jetzt nach der Operation und der Chemotherapie ist er krebsfrei, gilt als krebsfrei und in einem Zeitraum von 10 Jahren ist er regelmäßig zur Untersuchung bei seinem Urologen und 10 Jahre lang sind die Werte bei Mario auch unauffällig. Aber dann steigt der Tumormarker an. Dazu muss man sagen, das haben wir jetzt gerade auch schon ein bisschen ausführlicher erwähnt, allein der Nachweis eines Tumormarkers im Blut ist noch kein eindeutiges Zeichen für einen bösartigen Tumor. Bei Mario werden weitere Untersuchungen gemacht. Der Urologe stellt weiter nichts Ungewöhnliches fest und man vereinbart einen nächsten Kontrolltermin und auch noch weitere. Und bei Marios Blutwerten zeigt sich, der Tumormarker erhöht sich weiter. Langsam zwar, aber es ist deutlich messbar. Bereits 5 Monate nach der ersten Untersuchung liegt der Wert deutlich über dem Normbereich und steigt auch weiter an. Dazu soll der Urologe Folgendes zu Mario gesagt haben. Ich zitiere hier aus der Klageschrift von euch. Es ist nicht schlimm. Es gibt viele Menschen, die mit einem höheren Beta-HCG-Wert leben. Punkt. Trotzdem überweist er Mario in die Urologie des nächstgelegenen Krankenhauses. Dort wird ein CT gemacht und krebsspezifische Untersuchungen durchgeführt, mit dem Ergebnis, keine Metastasierung festzustellen, also kein Krebs zu finden. 7 Monate später erscheint Mario dann mit Beschwerden bei seinem Urologen. Er klagt über Schmerzen im Dammbereich, außerdem hat er Blut in Urin und Ejakulat. Der Arzt diagnostiziert bei Mario eine Prostataentzündung. Die versucht er mit verschiedenen Antibiotika zu behandeln. was allerdings nicht hilft. Gegen die Darmschmerzen verschreibt der Urologe Schmerzmittel. Mario kommt jetzt fast wöchentlich in die Praxis. Der Urologe nimmt noch eine Blasenspiegelung vor, kann aber auch da nichts Auffälliges feststellen. Mario klagt jetzt auch über starke Rückenschmerzen. Auch dafür verschreibt der Arzt Schmerzmittel. Die Nieren untersucht er nicht. Im Laufe der nächsten Wochen geht es Mario immer schlechter. Er ist sehr dünn geworden und würde jetzt gerne noch mal ein CT machen lassen, sagt das seinem Urologen. Der rät ihm erst davon ab, stimmt dann aber doch zu. Also wir wissen nicht genau, warum der Arzt das abgeraten hat. Aber Peter, ein möglicher Grund könnte ja auch sein, man will jemanden ja auch nicht ständig ins CT schieben und in der Strahlung aussetzen.
Das mag im Einzelfall sicherlich eine Überlegung sein, weil die Bestrahlung im Rahmen einer Computertomographie ist x-fach höher als jetzt beispielsweise beim gewöhnlichen Röntgen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Mal höher, aber dafür kann man sich schon etliche Male auch röntgen lassen. Und darum ist man auch zu Recht sicherlich im Einzelfall mitunter zurückhaltend, was das anbelangt.
Also ich erwähne das jetzt, weil wir wollen nicht gleich denken, der Urologe sagt, das ist alles so harmlos bei Ihnen, da ist nichts, da brauchen wir kein CT. Also das kann natürlich auch ein Grund gewesen sein.
Durchaus, ja.
Das CT wird also gemacht und um es kurz vorwegzunehmen, nach der Computertomographie kommt Mario umgehend als Notfall ins Krankenhaus. Er wird mit einem Nierenstau eingeliefert und die weiteren Untersuchungsergebnisse lesen sich wie ein Brief aus der Vorhölle. Metastasen in der Prostata, in der Lunge und auch in der Leber. Was dann passiert, das kann man eigentlich gar nicht richtig begreifen. Mario stürzt, fällt in sich zusammen und hat eine Lungenembolie. Jetzt wird er sofort auf die Intensivstation verlegt und die Ärzte versuchen noch alles. Aber Mario stirbt am Folgetag an Multiorganversagen. So, hier erstmal ein gedanklicher Cut. Ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen, dass dieser junge Mann mit 35 Jahren jetzt verstorben ist. Peter, seine Eltern sind dann irgendwann bei dir in der Kanzlei aufgeschlagen. Was habt ihr dann weiter besprochen? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, die Eltern sind aufgrund gesetzlicher Erbfolge, wie es so schön heißt, weil Mario noch kein Testament erstellt hatte, seine Erben geworden und durften daher seine Ansprüche weiter geltend machen. In dem Kontext erwähne ich immer gerne, man sollte, sobald man testierfähig ist, das heißt übersetzt ein Testament errichten kann, das ist mit 16 Jahren, ein solches erstellen, genauso wie eine Patientenverfügung mit 18 Jahren. Weil wir sehen es ja an Mario, man kann auch sehr früh versterben oder in die Situation kommen, dass eine Patientenverfügung zum Einsatz kommt. Man sollte nicht sagen, ja, ich bin ja noch keine 80, ich brauche das noch nicht. Nein, also wir haben etliche Fälle auch von jungen Menschen, die sich sicherlich gewünscht hätten, dass sie eine Patientenverfügung haben, aber nicht errichtet haben. Darum mein Appell an wirklich alle, auch jungen Hörerinnen und Hörer, macht einfach ein Testament, auch wenn ihr nicht viel zu vererben habt, aber vielleicht doch irgendwas und das möchtet ihr bestimmten Menschen zukommen lassen, dass nicht die gesetzliche Erbfolge eintritt und auf jeden Fall zumindest eine Patientenverfügung, auch in dem Alter, weil es kann euch, was wir nicht hoffen wollen, aber es kann euch wie uns allen immer eilen, dass ihr zum Pflegefall werdet und dann sollte das im Vorfeld geregelt sein. Also die Eltern von Mario sind seine Erben geworden. Die Ansprüche sind auf sie übergegangen. Welche sind das denn? Der Schmerzensgeldanspruch ist vererblich. Das ist ausdrücklich im Gesetz so geregelt. Der geht dann auf die Erben über. Und die Erben haben möglicherweise noch weitere Ansprüche wie Unterhaltsansprüche. Das ist in dem Fall nicht so, weil den Eltern durch den Tod ihres Sohnes kein Unterhaltsschaden konkret entstanden ist. Das kann es auch mal geben. Es gibt nicht nur Kindesunterhalt, wo die Eltern die Kinder unterhalten müssen, sondern es gibt auch den sogenannten Elternunterhalt. Da müssen Kinder für die Eltern aufkommen. Und wenn da in dieser Konstellation jemand verstirbt, hat man auch da einen Unterhaltsschaden möglicherweise. Was man fast immer hat, sind die sogenannten Beerdigungskosten oder Bestattungskosten. Die sind nämlich von dem Erben zu tragen und das ist eine Schadensposition, die man geltend machen kann. Und da erinnere ich mich an einen Fall, der liegt jetzt schon 12 Jahre zurück, der lässt mich immer noch heute mitunter verwundert dastehen, weil es ist so das Übliche von der Behandlerseite, dass die alles mit sogenanntem Nichtwissen bestreiten. Das ist so eine juristische Formulierung. Und wenn man nicht weiß, ob es so ist, dann muss man es mit Nichtwissen bestreiten. Und da gibt es eine Kanzlei, die haben wir häufiger auf der Gegenseite. Und da haben wir auch einen Erbfall gehabt und vorgetragen Beerdigungskosten. Dann bestreitet man im Regelfall der Höhe nach. Also man sagt, die 10.000 Euro, die hier eingeklagt werden, die bestreiten wir, so hoch waren die Beerdigungskosten nicht, weist die uns mal im Einzelnen nach. Und dann weist man die im nächsten Zug nach. Die haben aber nicht nur die Beerdigungskosten der Höhe nach bestritten, sondern auch dem Grunde nach. Also die haben quasi bestritten, dass es überhaupt zu einem Todesfall gekommen ist. Und das ist schon wirklich abstrus und ich denke auch neben der Sache liegend. Man kann ja alles bestreiten mit Nichtwissen. Das ist vielleicht auch so das Übliche in den Verfahren. Das machen wir ja andersrum dann auch. Aber dass man den Tod als solches in Zweifel zieht, das war schon sehr ungewöhnlich.
Der ist nicht tot, wir zahlen auch die Beerdigung nicht.
Also, ja, das war so.
Das nennt
so,
sich dann, ne, zwar Kausalkette, aber...
Gut, wir haben dann die Sterbeurkunde auch noch eingereicht, damit auch dieses Vorbringen dann zurückgewiesen werden konnte. Aber das habe ich noch seit vielen Jahren im Kopf, dass quasi der Tod auch dem Grunde nach bestritten worden ist. Ja. Schon traurig ein Stück weit. Gut. Das sind die Ansprüche, die übergehen oder übergehen können. Die haben dann die Eltern von Mario geltend gemacht. Es wurde im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens wieder ein Gutachten eingeholt. Es gab etliche Momente, die vorgeworfen wurden. Aber es gab einen groben Fehler, und zwar, dass der Tumormarker, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, um das Zehnfache, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, um das Zehnfache erhöht gewesen ist und trotzdem über einen Zeitraum von mindestens 10 Wochen nichts weiter gemacht worden ist. Also keine weitere Abklärung, einfach mit dem zehnfach erhöhten Wert nicht adäquat umgegangen worden ist. Und das hat er als groben Fehler angesehen. Wir haben ja alle schon gelernt, die Bezeichnung grober Fehler führt zu Beweislastumkehr. Und ist im Endeffekt eine juristische Bewertung. Das Gericht hat sich dem aber später angeschlossen und das auch als groben Fehler angesehen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Tod ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass nicht zu dem Zeitpunkt, wo der erhöhte Wert vorgelegen hat, nicht die richtige Therapie eingeleitet worden ist, aber zumindest mitursächlich geworden ist. Und das reicht in diesem Falle aus. Also eine Mitursächlichkeit reicht aus. Man braucht nicht 100%. Das hätte jetzt im Strafverfahren wieder nicht ausgereicht, weil es ja auch noch andere Gründe hätte geben können, dass er zu Tode gekommen ist. Aber im zivilrechtlichen Verfahren hat das ausgereicht, um zu einer Haftung zu kommen. Und letztendlich haben wir uns da verglichen auf einen Betrag von 26.000 Euro, der gezahlt worden ist. Darin enthalten waren die Bestattungskosten und noch ein überschaubarer Schmerzensgeldbetrag. Auch das haben wir schon mal gehört. Wenn die Leidenszeit nicht allzu lange ist, und das war es bei Mario nicht, dann sind die Ansprüche dann noch in einem überschaubaren, nicht zu hohen Rahmen. Darum hielt ich diese 26.000 Euro für angemessen. Es gab noch eine juristische Besonderheit, die nicht so häufig vorkommt, aber ab und an, nämlich die Behandlerseite hat versucht, ich erkläre später, warum es beim Versuch geblieben ist, dem Krankenhaus, in dem Mario auch zwischenzeitlich behandelt worden ist und die auch nichts weiter unternommen haben und auch den deutlich erhöhten Tumormarker einfach so hingenommen haben, den Streit verkündet. Was heißt das? Also man macht eine Streitverkündungsschrift und sagt so, wir wollen das andere Krankenhaus mit in diesen Rechtsstreit involvieren, weil da sich möglicherweise auch Ansprüche gegen ergeben könnten. Dieses Krankenhaus muss dem Ganzen nicht beitreten, kann dem aber beitreten. Wenn das nicht macht, kann er nicht zu einem späteren Zeitpunkt Argumente, die sich aus diesem Verfahren ergeben, nicht gegen sich gelten lassen. Und darum verkündet man oft den Streit. Und wenn er involviert ist, dann kann er das Ganze auch mitverfolgen und kann auch mit verurteilt werden. Und hier ist es so, dass die Gegenseite dem Krankenhaus, in dem Mario war, den Streit verkündet hat, weil sie sagen, ja, auch ihr habt ja den erhöhten Tumormarker keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Ihr habt den auch nicht richtig behandelt zu dem Zeitpunkt. Darum seid ihr auch ein Stück weit mitverantwortlich für die weiteren Folgen und auch für den späteren Tod. Und darum müssen wir uns quasi, jetzt vereinfacht ausgedrückt, den Schaden teilen. Jeder muss ein Stück übernehmen, 5 Wochen bei uns, 5 Wochen bei euch und dann müssen wir uns das teilen. Und darum wird der Streit verkündet, um schon mal Regressansprüche, die man möglicherweise gegen Mitverursacher hat, dann in diesen Rechtsstreit einzuführen. Das Krankenhaus ist dann nicht dem Streit beigetreten. Da haben sich zwar Anwälte bestellt, haben gesagt, wir prüfen, ob wir das machen, haben sich aber dafür entschieden, das nicht zu tun. Und ich vermute mal, dass in einem späteren Verfahren dann separat das Krankenhaus in Anspruch genommen worden ist von der beklagten Seite aus dem Prozess von Marius Erben.
Also jetzt im Nachhinein weiß man natürlich alles besser. Trotzdem wundere ich mich natürlich, dass da zwei Instanzen, ein Urologe und auch Ärzte im Krankenhaus, diese Tumormarker einfach nicht richtig eingeschätzt haben oder haben die nicht gesehen, weil wir haben das jetzt hier als Verlauf über ein Jahr vorliegen, die Werte. Und wenn man sich die dann anguckt, die explodieren ja ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, der Sachverständige hat auch spekuliert, wie das denn übersehen werden konnte. Und er hat gesagt, ja, das muss möglicherweise schlichtweg überlesen worden sein, weil es eigentlich genau das Zehnfache war. Also nicht 3,8, sondern 38, sage ich mal. Und dass vielleicht das verrutschte Komma dann dazu geführt hat, dass man von Normalwerten ausgegangen ist. Das ist aber jetzt Spekulation, wie es letztendlich gewesen ist. Das hat man nicht aufklären können, spielte aber für die Haftung dann auch im Endeffekt keine Rolle mehr.
Und hat es dann auch gar keine Rolle gespielt, dass Mario ja nun auch schon Krebs hatte? Und besonders bei einem Ex-Krebspatienten dann der Tumormarker steigt. Muss man da nicht ganz besonders drauf gucken?
Ja, das hat auch der Sachverständige vorgehalten, gerade wenn man einen Krebspatienten hat, wo der Krebs schon einige Zeit zurückliegt, weiß man ja auch, dass da eine Rezidivgefahr ist, dass man dann noch viel sensibler sein muss als bei denjenigen, die noch nicht an Krebs erkrankt waren. Das hat der Sachverständige auch den Ärzten auf der Behandlerseite vorgehalten, dass da nicht mit mehr Nachdruck und Sensibilität dem Ganzen nachgegangen worden ist. Wissend, dass Mario schon entsprechend vorbelastet.
Und es ist ja auch nicht so, dass Mario jetzt irgendwie ständig den Urologen gewechselt hat. Die Krebserkrankung wurde von dem Urologen, bei dem er war, erkannt, wurde behandelt. Und danach haben wir ja gehört, war er ja 10 Jahre lang bei ihm noch zu Kontrollen und alles. Also was stimmt denn mit diesem Urologen nicht?
Ja, der hat was falsch gemacht. Und dafür haftet er, beziehungsweise seine Versicherung tritt ja dafür ein. Aber ich denke mal, durch dieses Verfahren ist er auch insoweit sensibilisiert worden, dass er künftig noch stärker darauf achtet, was jetzt ganz konkret die Tumormarker machen, und wird den Fehler sicherlich nicht nochmal machen. Und dadurch hat das Verfahren als solches auch für künftige Patienten ein Stück was erreicht, weil das ist sehr vielen Mandanten wichtig, die zu mir kommen. Die möchten auch gerne so über die Motivation sprechen. Und viele sagen, mir kommt es da nicht aufs Geld an. Und das glaube ich denen auch. Die sagen, nein, ich möchte, dass künftige Patienten vielleicht nicht dasselbe erleiden müssen und der Arzt dazu gebracht wird, diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Das ist ja ein gutes Ansinnen. Und da müssen auch, und das spiegeln mir auch sehr viele Ärzte wieder, die Ärzte froh darüber sein, dass das so ist, dass sie auch dadurch lernen können. Das gilt ja für uns Anwälte genauso. Wir machen Fehler und die werden uns dann mal vorgehalten und dann wissen wir, beim nächsten Mal machen wir das anders und machen es richtig. Und das ist bei Ärzten auch nicht anders. Und das schreiben uns ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die Mediziner sind. Mensch, ich habe durch euren Podcast jenes und dieses gelernt und bin noch achtsamer. Nicht mehr und nicht weniger will auch dieser Podcast.
Und ihr tut uns bitte den Gefallen und bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Bis dahin.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.